Manche von euch haben das gelesen. Karfreitag ist so ein besonderer Tag. Karfreitag ist was, wo wir an Jesu Tod denken. Ist was, wo wir eigentlich eine traurige Erinnerung haben. Auf der anderen Seite ist Karfreitag aber eben auch so ein Tag, an dem wir Grund zu feiern haben. Und ja, ich möchte heute ein bisschen was dazu sagen, was diese Kreuzigung für uns letztendlich bedeutet. Was wir von dieser Kreuzigung haben, warum diese Kreuzigung sein musste. Wenn wir heute auf die Straße gehen und die Leute fragen, was ist eigentlich Weihnachten? Dann haben wir relativ gute Chancen, dass vielleicht die einen oder anderen noch irgendwas wissen. Wenn du zu Ostern gehst, wird es schon schwieriger. Viele denken, das hat irgendwas mit dem Osterhasen zu tun. Die neue Aktion von IKEA ist jetzt, dass man Osterhexen basteln darf. Das ist eine schwedische Tradition offensichtlich. Gut, ob das dann trotzdem sein muss, frage ich mich dann auch. Aber gut, das soll dann jeder halten, wie er will. Aber was ist Ostern? Und wenn wir dann so zu Festen wie Karfreitag oder Pfingsten gehen, womöglich, dann wird es ganz, ganz schwierig. Und deswegen glaube ich, dass es umso wichtiger ist, dass wir verstehen, was Karfreitag eigentlich ist. Und das ist auch der Grund, weshalb ich mich heute so verkleidet habe. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr trage ich Krawatte, zusätzlich zu den Hochzeiten, da trage ich auch eine Krawatte. Weil Karfreitag ist einer der höchsten Feiertage, die wir als Christen überhaupt kennen. Karfreitag ist einer der wichtigsten Tage. Karfreitag ohne Ostern geht für mich irgendwie auch schwierig. Deswegen, wir blicken immer ein bisschen nach Ostern auch und wissen, Jesus ist nicht im Grab geblieben. Aber ohne Karfreitag macht unser ganzes Leben keinen Sinn. Gut, ohne Weihnachten gibt es natürlich auch keinen Karfreitag, ist auch klar. Aber so, zu Karfreitag schenkt man sich nichts, deswegen hat der Tag irgendwie nicht so die Bedeutung für die Familien und für die Kinder. Aber Karfreitag ist was ganz Besonderes. Und das wollte ich uns einfach so ein bisschen nahe bringen heute Morgen. Genau, ich drehe das mal ein bisschen andersrum. Genau, diese Stelle, Jesaja 53, ich denke, die kennen die meisten von uns. Wir werden ganz am Ende, ich sage das jetzt bloß schon, dass wir verstehen, was für einen Zusammenhang das nachher hat. Wir werden ganz am Ende zu einer neutestamentlichen Begebenheit blenden, wo Jesaja 53 eine wichtige Rolle spielt. Weiß jemand zufällig, wo Jesaja 53 im Neuen Testament eine wichtige Rolle spielt? Seid ihr wach? Bitte? Ja, genau, das steht da. Aber wo ist diese Geschichte oder diese Stelle, wo spielt die eine ganz wichtige Rolle im Neuen Testament? Wenn es selbst Augustin nicht weiß, dann... aber es geht um, in seinen Wunden sind wir heil, beziehungsweise er wurde für unsere Sünden... Bei Petrus gibt es das auch mal, aber ich denke an den Kämmerer. Der Kämmerer, der aus Äthiopien kam, der Finanzminister von der Königin von Äthiopien und der auf dem Rückweg auf seinem Wagen ist und da kommt Philippus und sieht diesen Wagen und der Heilige Geist spricht zu ihm und sagt, geh dahin und der Philippus rennt, was seine Füße hergeben und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt an, als der Mann nämlich Jesaja 53 liest. So, diesen ersten Teil sparen wir uns. Wir kommen nachher auf diese Geschichte nochmal zu sprechen, aber jetzt lesen wir Jesaja 53. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft von Gott, geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Das ist das, was uns Jesaja hunderte von Jahren vorher über das Leiden und das Sterben Jesu sagt. Lange vorher war das beschlossen von Gott, dass Jesus unsere Missetat, unsere Sünde tragen sollte, dass er unsere Krankheit auf sich nehmen sollte und dass er leiden sollte für uns. Wer war Jesus? Kennt ihr sowas? Früher gab es das so als Bildchen, die man irgendwie in die Bibel reinlegen konnte oder so. Gibt es ganz schöne Darstellungen. Jesus mit den Kindern. Ihr seht es jetzt nicht so besonders gut. Genau. Ja, ist nicht ganz so hell. So ein schöner, manchmal auch noch blauäugig, mit schönen, langen, gewellten Haaren. Schöne Gesichtszüge. Oder vielleicht auch noch sowas. Das hat so etwas Ähnliches hatten meine Großeltern im Schlafzimmer, so mit roten Wangen und gelocktem Haar und ganz glatte Haut und so. In unserem Text haben wir was anderes gelesen. Da stand, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Sein Anblick gefiel uns nicht. Also ich weiß nicht, ob Jesus wirklich nicht hübsch war. Da kann man ja noch diskutieren. Vielleicht ist es auch übertragen gemeint. Aber das, was ich immer wieder feststelle, ist, wir machen uns Jesus gern so, wie wir den hätten. So weichgespült, ohne Ecken und Kanten, das, was uns nicht gefällt, gut, das lesen wir vielleicht nicht so oft. Manche in anderen theologischen Ausrichtungen, die sagen dann, das ist alles überliefert und das stimmt alles so nicht. Also wir halten uns an die ganze Bibel und streichen da nichts raus und sagen auch nicht, das ist nachträglich oder keine Ahnung, verändert oder sonst irgendwie, sondern wir sagen im Prinzip, wir müssen Jesus brutto nehmen. Und zwar so, wie er sich dargestellt hat. Es ist ja nicht so, dass irgendwelche Leute bloß aus irgendeiner blauen Laune heraus irgendwas über Jesus geschrieben haben, sondern die Bibel sagt uns, dass Menschen vom Heiligen Geist getrieben das aufgeschrieben haben, was Gott wollte, dass aufgeschrieben wird. Und deswegen ist wichtig für uns zu verstehen, dass das, was uns die Bibel über Jesus sagt, dass das ist, was Gott wollte, dass wir über Jesus wissen. Und dass wir Jesus, so wie er dargestellt wird in den Evangelien, auch im Alten Testament, wo ein bisschen was über Jesus steht und in den Briefen, dass wir das einfach so nehmen, wie es dort steht. Und da hat Jesus natürlich auch noch ganz interessante Sachen gesagt. Ja, ein bisschen zu weit klingen. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern, dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Ja, wenn ich euch vorher gefragt hätte, wer von euch hasst seine Eltern? Dann hätte alle gesagt, Wolfgang, was ist heute los? Irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden oder sowas. Jesus sagt, Leute, wenn ihr mir nachfolgen wollt, ihr müsst eure Eltern hassen. Ist natürlich nicht so gemeint, wie wir das jetzt verstehen. Habe ich jetzt nicht die Zeit, da groß drauf einzugehen. Es heißt einfach, die Eltern an die zweite Stelle zu setzen. Man muss das auch im Zusammenhang lesen. Ich will euch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ich will, dass ihr euch unwohl fühlt. Dass ihr sagt, was ist mit Jesus los? Und ich glaube, mit so einer Stelle versteht man es ganz gut. Man muss sein Kreuz auf sich nehmen. Das ist so eine Redensart geworden. Oder? Kennt ihr vielleicht auch. Und ich denke, wir müssten das heute eigentlich anders schreiben. Das, was die Leute damals gehört haben, war, wer nicht seinen elektrischen Stuhl auf sich nimmt. Das hört sich schon anders an, oder? Das ist keine Redensart. Da geht es darum, du solltest bereit sein, für mich zu sterben. Ansonsten kannst du nicht mein Nachfolger sein. Jesus legt die Latte wahnsinnig hoch. Er war nicht darauf aus, dass möglichst viele Leute ihm nachfolgen. Jesus hat provoziert, Jesus hat Sachen gesagt, wo wir sagen würden, Jesus, besorg dir mal einen Marketingstrategen, das macht man so nicht. Du kannst ja den Leuten nicht sagen, ihr müsst euch für mich opfern, da wird dir niemand nachfolgen. Ja, ein paar hat er dann doch gefunden, die es gemacht haben. Und die sind auch gestorben, bis auf einen. Noch eine Stelle. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Also Kannibalen, schon mal ganz schlecht. Und in Israel, ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war, da gibt es ja so Speisegesetze und mit dem Blut und so. Unsere türkischen Mitmenschen haben das ja hier dann auch, dass die Tiere geschächtet werden müssen und so. Aber Blut trinken war für den Juden undenkbar. Das war ein Gräuel sondergleichen. Und Jesus sagt, also ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Jesus war selber Jude. Das ist eben nicht irgendwie so rausgerutscht. Jesus wollte die Leute ganz bewusst herausfordern. Er wollte sie provozieren. Er wollte sie dazu bringen, nachzudenken. Und er hat Dinge gesagt, die einfach nicht rund waren, nicht nett waren. Ich habe noch eine dritte Stelle. Weh euch, ihr Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr Schlangen, ihr Otternbrut, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Nicht gerade gewinnende Worte. Jesus im Tempel hätte ich auch noch zeigen können. Der süße Jesus. Soll ich das Bild nochmal hinmachen? So mit den roten Bäckchen und dem Herzen und so. Jesus geht in den Tempel, macht sich eine Peitsche, schmeißt die Tische um, verprügelt die Händler und führt sich auf. Da denkst du dir, hä? Der liebe Gott, der nette Jesus. Jesus war kein weichgespülter Held. Jesus war nicht so, wie wir ihn vielleicht manchmal verklärt irgendwie machen. Jesus hatte einen Auftrag und diesen Auftrag, den hat er kompromisslos ausgeführt. Und es war ihm ehrlich gesagt ziemlich egal, was die Leute von ihm dachten. Als nach dieser Stelle mit dem Blut und dem Leib, den man essen muss, als die Leute in Scharen weggelaufen sind, da sagt er zu seinem engsten Kern, zu den 12 Leuten, und, wollt ihr auch noch gehen? Jesus, der hat nicht gesagt, aber ihr wollt doch bitte bei mir bleiben. Jesus hat ein klares Ziel, er hat keine Kompromisse gemacht. Und er hat Dinge gesagt, die unbequem sind, und das tut er bis heute. Und wenn dir das nicht gefällt, dann ist die Nachfolge Jesu vermutlich für dich nicht so gut geeignet. Jesus sagt, hör mal, das ist der Maßstab, den ich ansetze. Wir werden nachher gleich noch sehen, wir bekommen im Gegenzug auch was dafür. Aber das ist das, was Jesus von uns erwartet. Muss Jesus uns gefallen? Darfst dir selber eine Antwort drauf geben. Aber du kannst jetzt vielleicht schon denken, wie meine Antwort ausfällt. Ich lese uns das nochmal vor. Er wuchs auf vor uns wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreis. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Jesus hat auch nicht die Erwartungen der frommen Welt erfüllt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten und sowas, die hatten auch so ihre Vorstellungen. Und die Zeloten hatten ihre Vorstellungen. Und das Volk hatte die Vorstellungen. Er hat sich nicht dran gehalten. Er hat sich auch nicht an die Etikette gehalten. Der ist mit seinen Jüngern durchs Ehrenfeld gegangen, hat die Ehren abgerissen. Und als er zur Rede gestellt wurde, dass er doch nicht ernten darf, weil doch Sabbat war und so, dann hat er gesagt, hör mal, ich bin der Chef vom Sabbat. Ich mache die Regeln. Er hat viele dieser Erwartungen nicht erfüllt. Er hat die Römer nicht rausgeworfen, obwohl das die Leute gern gehabt hätten. Und er hat Ansprüche erhoben, wo wir heute sagen würden, nee, also sowas können wir doch nicht machen. Und so predigt heute auch keiner. So predige auch ich nicht. Müsste man sich vielleicht mehr an Jesus orientieren, weiß ich nicht. Aber Jesus ist Jesus. Und er muss uns nicht gefallen. Wir brauchen Jesus nicht so, wie wir ihn gern hätten, sondern er ist er. Das ist im Übrigen auch ein guter Ratschlag für Ehepaare. Du solltest nicht mit deinem Wunschpartner verheiratet sein. Also, wenn du deinen Wunschpartner hast, ist schön, aber du solltest nicht versuchen, deinen Ehepartner so umzugestalten, dass er deinem Wunschbild gleichkommt. Sondern dein Ehepartner ist dein Ehepartner zu 100%, so wie er jetzt ist. Nimm ihn oder sie so, wie er oder sie ist. Und nicht so, wie du ihn oder sie gern hättest. Noch eine Frage. Sind wir bereit, Jesus als den zu nehmen, der er ist? Wir hatten in Ulm mal, ich habe leider das Stück bloß nicht bekommen, aber wir hatten in Ulm mal so ein Anspiel, was da mal so eine Gruppe vorgemacht hat. Da kommt ein Mann in den McJesus. Heute würden wir vielleicht sagen, so Subway, was weiß ich irgendwie. Und dann wird er gefragt, sagt er, ja, ich hätte gerne einen Jesus. Wir sagen, ja, wie hätten Sie Ihren Jesus denn gern? mit Sesambrötchen oder mit Käse überbacken oder mit extra Gurke, extra Salat oder so und dann dieses und jenes. Und derjenige, der stellt sich sein Jesus dann eben so zusammen, wobei ich glaube, die haben das dann schon ein bisschen übertragen, ob Jesus dann eben dieses sagen durfte oder jenes machen durfte oder wie Jesus dann ist. Und es hat mir damals so deutlich gemacht, wir können nicht irgendwo in den Laden gehen und uns einen Jesus zusammenstellen, so wie wir vielleicht ein neues Auto kaufen und sagen, ja, da hätte ich gerne eine Lenkradheizung und keine Ahnung, ein Reservelenkrad oder sowas. Sondern Jesus ist Jesus und der ist so, wie er ist und wir, wenn wir ihn wollen, dann müssen wir ihn nehmen, wie er ist. Ob er uns gefällt oder nicht, mit allen Ecken und Kanten, mit all dem, wo wir sagen, Jesus, ich verstehe dich nicht. Das ist in Ordnung. Wir müssen Jesus nicht verstehen. Aber wir sollten ihn nehmen, wie er ist. Und dann dürfen wir im Laufe unseres Weges mit ihm, dürfen wir dann auch verstehen und dürfen wachsen und so. Das ist alles in Ordnung. Aber wir können uns Jesus nicht so machen, wie er uns gefällt. Nächster Vers, den fand ich auch sehr interessant. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut, einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Jesus war einer, der sich nicht gescheut hat vor schwierigen Situationen. Jesus war einer, der nicht gekniffen hat, wenn es heikel für ihn wurde. Er war einer, wie es da steht, der mit Schmerzen und mit Leid vertraut war. Wenn du Probleme damit hast, dass du abgelehnt wirst von Menschen, vielleicht von deiner eigenen Familie, vielleicht von deinen Eltern, von deinen Kindern, von ganz engen Verwandten, Jesus kannte das. Jesus weiß, wie es sich anfühlt, wenn Menschen, die einem ganz nahe stehen, einen im Stich lassen und verraten. Und da denke ich nun nicht nur an Judas, ich denke auch an Petrus. Jesus, der alles wusste und der Petrus das im Übrigen auch im Voraus gesagt hatte, Jesus ist in seiner schwersten Stunde und er weiß genau, draußen steht mein erster Mann, den ich nachher als Leiter meiner Jüngerschar vorgesehen habe. Und der sagt jetzt gerade, ich will verflucht sein, wenn ich diesen Mann kenne. Jesus wusste, was es heißt zu leiden. Jesus wusste, was es heißt, alleingelassen zu werden. Jesus wusste oder weiß, was es heißt, Schmerzen zu haben. Jesus kann dich verstehen. Und ich glaube persönlich, wir haben manchmal so Probleme damit, dass Gott nicht alle unsere Gebete erhört und dass nicht alle unsere Krankheiten so schnell weggehen. Ich glaube persönlich einfach auch, dass das wichtig ist für unser Leben, dass eben nicht alles glatt läuft. Und Jesus kennt das. Jesus hat gebetet, Herr, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an mir vorbeigeht, dann bitte, dann hätte ich das gern so. Aber wenn es nicht geht, ich bin auch bereit, diesen Weg zu gehen. Und wenn du gerade wieder eine Gebetserhörung erlebst und alles gut ist, dann dank Gott dafür. Aber wenn Gott dich gerade durch Schwierigkeiten führt und wenn es unten durchgeht und wenn alles dunkel ist und wenn du den Eindruck hast, dass es irgendwie nicht so läuft, wie es laufen sollte, dann denk dran, Jesus versteht dich. Und dann schütt dein Herz bei ihm aus und sag ihm deine Enttäuschung. Sag ihm, womit du Probleme hast. Das ist kein Problem. Jesus versteht dich. Aber lass uns einfach auch ehrlich sein. Genau. Nächster Punkt, nächster Vers. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ich habe oben geschrieben, ein Sündenbock. Also ich denke, jeder von uns kennt diesen Ausdruck. Was ist ein Sündenbock? Genau, einer, dem man die Schuld in die Schuld geht. Irgendwas ist schiefgegangen und man sucht sich einen raus. Meistens denkt man bei Sündenbock noch an einen, der eigentlich gar nicht schuldig ist. Oder? Das ist einer, der nicht wirklich verantwortlich war, aber dem schiebt man die ganze Schuld in die Schuhe und sagt, der war's. Okay? Und dieser Sündenbock, so wie vieles in unserer Sprache und in unserer Bilderwelt, mit der wir so tagtäglich umgehen, kommt aus der Bibel. Ich habe da auch ein Bild mitgebracht. Sieht man jetzt auch nicht besonders gut. Ich finde es auch keinen besonders schönen Bock, aber der muss ja auch nicht schön sein. Dieser Sündenbock, den hat man genommen und hat ihm stellvertretend für die Menschen, die gesündigt hatten, hat ihm sozusagen die Sünden aufgeladen. Derjenige, der gesündigt hatte, musste seine Hand auf diesen Bock legen, sozusagen seine Sünde auf diesen Bock übertragen. Und dann hat man diesen Bock in die Wüste geschickt. Auch das ist so eine Redensart, die wir kennen. Und das kommt alles aus dem Alten Testament. Der Bock musste die Sünde tragen, obwohl er nichts gemacht hatte. So, jetzt die Frage, brauche ich einen Sündenbock? Brauche ich einen, dem ich meine ganze Schuld anhängen kann, wo ich sagen kann, der war's. Ich unschuldig, er schuldig. Fühlen wir uns schon richtig schlecht? Aber es ist genau das, was Karfreitag sagt. Es ist genau das, was unsere Stelle sagt. Er hat unsere Schuld getragen. Und zwar nicht, weil wir ihn gezwungen hätten. Nicht, weil wir sagen, ich möchte da irgendwie nichts damit zu tun haben, ich schiebe meine Schuld ab, sondern er hat gesagt, ich mache das freiwillig. Und ich nehme nicht nur deine und meine Schuld, sondern ich nehme die Schuld der ganzen Welt auf mich. Und ich bin bereit, in die Wüste geschickt zu werden. Ich bin bereit, verstoßen zu werden. Ich bin bereit, mich von meinen Freunden verraten zu lassen. Ich bin bereit, am Kreuz zu leiden, einen schrecklichen Tod, der bei Jesus nur 3 Stunden gedauert hat. Normalerweise sind die zum Teil 1-2 Tage gehängt und sind erstickt unter furchtbaren Schmerzen. Jesus war bereit, und manche von euch schaffen es wahrscheinlich bis heute nicht, den Film Die Passion Christi anzuschauen. Ich habe ihn mir mehrfach angeschaut, und es ist einfach schwer erträglich, was Jesus erlebt hat, bevor er gekreuzigt wurde. Das sind alles Dinge, wo wir mal wieder so ein bisschen dran erinnert werden. Ich komme da gleich im nächsten Punkt drauf. Dass unsere Sünde eben kein Kavaliersdelikt ist, nicht so schlimm. Das hat Jesus alles gekostet. Er war bereit, diesen Sündenbock dieser Sündenbock zu sein. Ich bekomme meine Schuld nicht einfach so los. Gott kann nicht einfach 5 Grade sein lassen. Gott kann nicht einfach sagen, ah, komm, Schwamm drüber, lass mal gut sein, weil Gott ein gerechter Gott ist. Und deswegen braucht Sünde eben auch Konsequenzen. Und weil wir Gott so wertvoll sind, deswegen sagt Gott, pass mal auf, du bekommst deine Schuld nicht los. Also kurzer Ausflug nochmal, mir ist es einfach wichtig, dass wir es verstehen. Manche von uns denken, wir könnten irgendwas tun, damit wir unsere Schuld losbekommen. Manche denken, was weiß ich, irgendwie Kerzen anzünden oder irgendwelche Gebete sprechen oder Geld spenden oder gute Werke oder was weiß ich, sonntags in den Gottesdienst gehen oder, wenn es sein muss, auch freitags. Was auch immer. Wir machen irgendwas, um Gott zu besänftigen, um diese Schuld irgendwie abzutragen. Das Problem ist, egal was wir tun, das Einzige, was wir schaffen können, ist, keine neue Sünde anzuhäufen. Aber wir können von den Sünden, die schon da sind, nichts wegnehmen. Es gibt keine überschüssigen guten Werke. Die katholische Kirche hat so eine interessante Einrichtung, das nennt sich der Schatz der Kirche, Thesaurus Ecclesiae. Die Heiligen, die quasi überschüssige gute Werke haben, da werden die guten Werke in diesen Schatz der Kirche getan und der Papst kann diese Werke dann quasi zusprechen und kann die irgendwie verteilen und so. Und kann da irgendwelche Ablässe damit machen und so. Könnt ihr ja mal drüber nachlesen in der stillen Stunde. Das Problem ist bloß, es gibt keine überschüssigen guten Werke. Wir haben nicht ein bestimmtes Maß an guten Werken, die wir irgendwie verbringen könnten und dann ist gut. Und was da drüber ist, ist quasi Überfluss. Sondern wenn du alles richtig machst, dann sorgst du nur dafür, dass zu dem, was du bisher schon angesammelt hast an Schuld, keine neue dazukommt. Aber du kannst diesen Berg nicht abtragen. Und als Gott diese Situation gesehen hat, hat er ja von Anfang an gewusst. Und wenn du ins erste Buch der Bibel schaust, dann siehst du, dass Gott auch schon im ersten Buch der Bibel an die Lösung gedacht hat. Also Gott ist ja davon nicht überrascht worden. Aber dann ist Gott gekommen und hat gesagt, wisst ihr was, ich schaffe eine Lösung für euch. Ich schaffe einen Weg, wie ihr diese Schuld losbekommt, von der ihr selber nicht den Hauch einer Chance habt, eure Schuld abzutragen. Ich schenke euch einen Sündenbock. Und Jesus hat gesagt, ich bin bereit, diesen Sündenbock zu sein. Jesus hat gesagt, ich bin bereit zu leiden. Und dieser Sündenbock, der trug stellvertretend die Schuld des Volkes, die Schuld des Einzelnen in die Wüste und er starb dort. Genau. Also damit wir leben, damit wir nicht diese Schuld tragen müssen, musste Jesus sterben. Soweit, denke ich, haben wir das jetzt verstanden und soweit haben wir es hoffentlich auch begriffen. Wenn wir von Karfreitag reden oder wenn wir Abendmahl miteinander feiern, wenn wir davon reden, dass Jesus sterben musste, dann ist es deswegen, weil wir Schuld hatten. Jesus ist nicht gestorben, weil er sich gegen das Establishment aufgelehnt hat. Er ist nicht deswegen gestorben, weil er eine dicke Lippe riskiert hat oder weil die Mächtigen ihn um die Ecke bringen wollten. Er ist gestorben, weil er das Opfer für deine und meine Schuld war. Wir haben früher in Ulm oder auch hier ein anderes Brot gehabt zum Abendmahl. Und ich habe mich vor einiger Zeit mit jemandem unterhalten, wo es auch um das Brot ging, und wo jemand gesagt hat, das ist irgendwie so seltsam, dass man auf diesem Brot so draufbeißen muss. Das ist ja, das hat ja eine richtige Kruste. Man muss ja richtig kauen. Und dann sage ich, ja, und das liebe ich an unserem Brot. Jesus ist zwischen meinen Zähnen und ich beiße auf Jesus rum. Und jetzt sagst du, Wolfgang, ich mag diesen Gedanken nicht. Ich mag diesen Gedanken auch nicht. Aber das ist das, was ich mir jedes Mal überlege. Jesus ist wegen mir gestorben. Meine Sünde macht Jesus Schmerzen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir es verstehen, wenigstens einmal im Jahr daran denken, dass Jesus eben nicht bloß irgendwie so gestorben ist, sondern er ist wegen meiner Schuld gestorben. Damit ich leben kann, ist er gestorben. Er ist mein Sündenbock. Und es ist auch dann wichtig, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen, ob wir Dinge richtig oder falsch machen. Dass wir nicht nur sagen, ja, ich möchte irgendwie gut dastehen vor den anderen oder ja, ich weiß, dass es richtig ist oder so, sondern dass wir auch sagen, ich möchte nicht, dass Jesus wegen meiner Handlungen leiden muss. Versteht ihr, ist ja vorbei. Aber trotzdem, für mich ist es immer wieder sowas, wo ich sage, ich möchte Jesus auch jetzt keinen Kummer machen, keine Sorgen machen, ich möchte ihn nicht traurig machen jetzt, sondern ich möchte mich richtig verhalten. Ich möchte ihm eine Freude machen. Nicht nur, ich habe Angst, irgendwie bestraft zu werden oder so. Die Strafe hat er lang getragen. Ich muss mich nicht mehr richtig verhalten, um keine Strafe zu erleiden, sondern ich darf mich richtig verhalten, um ihm eine Freude zu machen. Ich hoffe, dass wir das ein bisschen verstehen. Und das ist das, was ich vorher schon angedeutet habe. Unsere Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Wo wir vielleicht sagen, ja, das machen doch alle und das ist doch irgendwie nicht so schlimm. Und unsere Sünde hat Jesus das Leben gekostet. Unsere Sünde hat ihm körperliche Schmerzen bereitet. Unsere Sünde hat dafür gesorgt, dass er einen schrecklichen Tod hatte. Und deswegen ist unsere Sünde eben nicht irgendwas Beiläufiges oder irgendwas nicht so Wichtiges, sondern wir müssen unsere Sünde eben auch ernst nehmen. Sünde ist tödlich. Da denken wir manchmal auch nicht so richtig dran. Für uns ist es so selbstverständlich, dass wir ewiges Leben haben. Aber es gibt ja diesen Spruch, das Leben endet meistens tödlich, was irgendwie darauf hindeutet, dass jeder von uns irgendwie sterben muss, außer diejenigen, die vielleicht irgendwann entrückt werden. Aber das, was dieser Satz hier eigentlich sagen soll, ist, dass Sünde eine Konsequenz hat. Paulus sagt mal, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und zwar damit ist weniger der körperliche Tod gemeint, sondern damit ist der ewige Tod gemeint. Aber ich denke, wir können das in dieser kurzen Form relativ gut begreifen. Sünde ist tödlich. Und wenn sie für uns nicht tödlich ist, für Jesus war sie auf jeden Fall tödlich. Weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, damit wir nicht sterben müssen. Wir werden körperlich sicher sterben, aber wir müssen diesen ewigen Tod nicht erleiden, weil Jesus ihn für uns übernommen hat. Er ist stellvertretend für uns in den Tod gegangen. Er hat stellvertretend für uns gelitten. Und deswegen sind wir frei. Und jetzt kommen wir so langsam an den Punkt, wo es eben nicht mehr nur darum geht, zu verstehen, wie schwierig es für Jesus war und wie sehr er hat leiden müssen, sondern wo wir auch daran denken dürfen, was am Ende für uns passiert. Denn wir müssen jetzt nicht mehr sterben. Wir müssen durch dieses Tor gehen, wo wir diese Welt verlassen und in die Ewige gehen. Aber Jesus sagt mal, dass diejenigen, die an ihn glauben, diejenigen, die ihm sein Leben anvertraut haben, die sind schon jetzt vom Tod ins Leben hindurchgedrungen. Das ist was, was eigentlich schon passiert ist. Ja, wir haben diesen Schritt noch vor uns, vor dem vielleicht mancher auch ein bisschen Angst hat, aber das ist letztendlich nicht mehr der Tod, der Feind, sondern es ist ein Durchgang von diesem Leben ins nächste. Wir sind jetzt bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wir haben jetzt schon ewiges Leben. Das ist nicht was, was wir irgendwann mal bekommen werden, sondern Gott hat es uns jetzt schon geschenkt. Und zwar nicht deswegen, weil wir so gut sind, weil wir so treu sind, weil wir durchhalten bis ans Ende, sondern er hat es uns geschenkt, weil wir gerecht sind in Jesus. Ich hoffe, dass es ankommt. Gut. Er war bereit, stellvertretend für dich, für mich zu sterben, damit wir es nicht mehr tun müssen. Und jetzt die Frage, bist du bereit, für ihn zu leben? Nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich habe gerade eben gesagt, wir können nichts tun, um unsere Schuld abzuarbeiten. Ja? Wir können nichts zu unserem Heil hinzufügen. Wir sind gerettet durch das Opfer Jesu, durch nichts anderes. So, das heißt, wie wir leben, ist nicht für diesen Punkt nicht so wirklich entscheidend. Wir sind nicht dadurch gerettet, dass wir uns richtig verhalten. Wir sind gerettet, weil Jesus für uns gestorben ist. Da gibt es so einen kleinen Unterschied zwischen Heiligkeit und Heiligung, habe ich schon ab und zu mal erklärt. Was wir haben, ist Heiligkeit. Ich bin der heilige Wolfgang. Okay? Ich bin heilig. Warum bin ich heilig? Weil ich keine Fehler mehr mache. Ute hat sich, glaube ich, jetzt doch zu den Kindern verabschiedet. Also die könnt ihr euch das nachher sagen. Ich bin definitiv nicht perfekt. Arbeitet da dran. Wie weit ich noch weg bin, könnt ihr mit ihr besprechen. Gott wird euch dazu nichts sagen, gehe ich mal davon aus. Aber ich bin heilig, weil ich heilig gesprochen wurde. Das ist ein Zustand. Der hat mit meinen Handlungen relativ wenig zu tun. Ich bin heilig, weil Gott mich heilig gesprochen hat. Heilig gesprochen wird man im Übrigen nicht durch den Papst, sondern durch Gott. Und zwar jeder, der sein Leben ihm anvertraut und der Jesus, das Opfer Jesu für seine Sünden akzeptiert, der wird von Gott heilig gesprochen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So, das ist Vergangenheit, das ist Zustand, Heiligkeit. Ich bin heilig. Was jetzt kommt, ist Heiligung. So, jetzt beginne ich so zu leben, dass mein Leben dem entspricht, was Gott mir schon geschenkt hat. Hat nichts mit meiner Eintrittskarte in den Himmel zu tun, sondern hat was damit zu tun, dass ich Gott liebe und dass ich Jesus ehre für das Opfer, was er gebracht hat. Und dass ich sage, ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Und deswegen arbeite ich an der Heiligung, die der Heilige Geist in mir bewirkt. Und das ist eben die Frage, bist du bereit für ihn zu leben? Nicht, weil du in den Himmel kommen willst, das hat Jesus schon gemacht, dafür ist er gestorben, sondern weil du möchtest, dass andere Menschen das auch noch erleben, weil du Gott eine Freude machen möchtest, weil du begeistert bist, was auch immer deine Gründe sind. Sind wir bereit für ihn zu leben? Und da kommt eben auch diese Geschichte rein, sind wir bereit für ihn zu sterben und so, was Jesus vorher gesagt hat, wenn du mein Jünger sein willst, dann muss ich an der ersten Stelle stehen. Alles andere wird in der Nachfolge nicht wirklich funktionieren. So, wenn du schon mal ein größeres Geschäft abgewickelt hast, ganz, ganz besonders interessant finde ich das immer beim Hauskauf, weil wer von euch schon mal ein Haus gekauft hat, das ist so ein Eiertanz. So, man muss gucken, dass keiner einen Schritt macht, wo der andere irgendwie einen Vorteil hat und dann irgendwie dann falsch abbiegen kann. Das muss dann notariell gemacht werden, da wird was eingetragen, was aber erst dann wirkt, wenn der andere dann das gemacht hat und dann so Schritt für Schritt arbeitet man sich so langsam vor, damit ja nichts passiert. Wisst ihr, was Gott macht? Gott schenkt dir das Heil. Einfach so. und sagt, da hast du. Und dann sagst du, oh, jetzt muss ich mir mal überlegen, ob ich dir nachfolge. Mal gucken, ob ich für dich lebe. Oh, weiß ich noch nicht genau. Danke, dass ich gerettet bin. Versteht ihr? Gott macht es ganz anders. Gott sagt, hier, ich schenke dir es. Heil. Für dich, ewiges Leben. Jetzt guck, was du damit machst. Und ich finde, eine gute Entscheidung ist zu sagen, okay, Gott, du hast mir alles gegeben, jetzt gebe ich alles für dich. Nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern aus Dankbarkeit für das, was er getan hat. So, Zielgerade. Den ersten Vers habe ich unterschlagen. Der kommt jetzt zum Schluss. Wer glaubt der Botschaft? Da liest man vielleicht so schnell drüber hinweg, aber das ist der erste Vers von diesem Kapitel 53, wo Jesaja sagt, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und jetzt ist die Frage, wer glaubt dieser Botschaft? Also die Schwaben tun sich sehr schwer damit. Ihr wisst ja, dass man Schwaben nichts schenken kann oder dass man ihn damit in große Gewissensnot bringt. Wenn du nicht weißt, was das Geschenk gekostet hat, was du bekommen hast und du nicht weißt, wie viel du zurückschenken musst, oder? Schrecklicher Gedanke für einen Schwaben. Und Gott schenkt dir das ewige Leben. Einfach so, das geht gar nicht. Man muss ja irgendwas tun. Ich kann mir das ewige Leben nicht schenken lassen. Ich muss was leisten. Ich muss irgendwie arbeiten. So, aber die Botschaft ist, du musst nichts arbeiten. Es ist alles bezahlt. Wir waren kürzlich essen. Wir haben ein Paar getraut, haben mit denen einen E-Vorbereitungskurs gemacht und die waren so dankbar dafür, dass sie uns ein Candlelight-Dinner geschenkt haben. Im Hirsch in Finningen. Ich weiß nicht, wer den kennt. Wir haben gedacht, da sitzen jetzt irgendwie 20, 30 Paare und haben Candlelight-Dinner so. Aber wisst ihr was? Es war ein vollkommen normaler Abend. Überall ganz normale Leute, die ihren Sauerbraten. Und wir kamen dahin, Riesenleuchter auf dem Tisch, Herzen, Perlen, Bänder, Zeug, ein Tisch für uns. Wir haben gedacht, ups. Und die Leute haben sich wahrscheinlich schon gedacht, was wird das sein? Wir setzen uns da dran. Boah. Und dann kam sofort, ja, und wir haben hier und Karte. Und die anderen haben sich gesagt, hä? Hier Königspaar zu Besuch oder was? Und wir haben uns gefühlt, müsst ihr euch mal vorstellen. Und am Ende, wisst ihr was? Wir mussten nichts bezahlen, wir haben einfach den Gutschein abgegeben. Ich glaube, die Getränke mussten wir bezahlen oder so. Aber versteht ihr, das ist, Gott schenkt uns was und du musst nichts dafür tun. Bei diesem Essen, ich weiß nicht, wie dir das sowas geht, aber wir haben das genossen, wir haben gesagt, wow, richtig cool. Wir hätten uns das nicht geleistet, aber 8-Gänge-Menü, 3,5 Stunden und war nicht üppig füllig, war richtig schön. Und ich habe mir gedacht, da hat uns jemand was Gutes getan und wir können das genießen. Und Gott tut uns auch was Gutes und lass uns das einfach genießen und sagen, danke Gott. Und jetzt, ja, jetzt möchte ich ja nicht irgendwie das bezahlen oder so, aber ich bin einfach dankbar. Und weil ich Gott liebe, deswegen möchte ich ihm eine Freude machen. Nicht das Abarbeiten, nicht das hinterher doch irgendwie bezahlen oder abarbeiten, sondern einfach aus Freude. So, aber wer glaubt dieser Botschaft? Und jetzt komme ich zu dieser Bibelstelle in Apostelgeschichte 8 mit diesem Kämmerer. Da war jemand dabei, hat ein Bild gemacht. Leider ist die Qualität damals noch nicht so gut gewesen. So, jetzt kommt diese letzte Stelle. Der Kämmerer, dieser Finanzbeamte hat diese Stelle gelesen. Philippus hat ihm das erklärt. Und jetzt kommen sie zu einer Stelle, wo Wasser ist. Also, als sie bald darauf an einer Wasserstelle vorüber wurden, sagte der Äthiopier, dort ist Wasser. Kannst du mich jetzt gleich taufen? Und jetzt, interessante Frage. Wenn du von ganzem Herzen an Christus glaubst, kann ich es tun? Der sagt nicht, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob du das verstanden hast und ob du da richtig lebst und was weiß ich. Er sagt, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dann kann ich es tun. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, bekannte der Minister. Dann ließ er den Wagen halten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. So, der Philippus, der hat ihm alles erklärt. Der Finanzminister hat gesagt, okay, habe ich alles verstanden. Ich möchte die Sache jetzt besiegeln. Ich möchte diesen Bund schließen. Ich möchte meine Schuld loshaben und ich möchte das sofort machen. Und er drückt es aus, indem er sagt, ich möchte mich taufen lassen. So, Und dann sagt der Philippus, Moment, also da gibt es gewisse Vorbedingungen. Aber er nennt halt genau eine. Wenn du glaubst, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Was heißt Glauben? Glaube heißt nichts wissen. War deine erste Predigt, gell? An die erinnere ich mich immer noch. Was heißt Glauben? So, glaubst du, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist? Das ist das, was der Kämmerer gesagt hat. Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Damit drückt er dann nicht sehr viel mehr aus. Vermutlich ging das Gespräch auch noch ein bisschen länger. Aber das ist so der Kernpunkt. Jesus ist nicht bloß irgendein Mensch. Jesus ist nicht ein Sozialrevolutionär. Jesus ist nicht irgendein Prophet. Jesus ist der Sohn Gottes. Ich habe noch ein paar mehr Fragen als Philippus. Glaubst du, dass er am Kreuz für deine Sünde starb? Ich finde, das ist da schon auch drin. Und ich glaube persönlich auch, dass Philippus das bei dem Kämmerer entweder gefragt oder eben auch gemerkt hat. Glaubst du, dass er am Kreuz für deine Sünde gestorben ist? Das ist das Angebot, was Gott dir macht. Und das finde ich so schön in diesem Lied an Weihnachten, wo wir das singen. Er wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. So, wir tauschen, wir machen einen Tauschhandel. Wir geben Jesus unseren Dreck, unsere Sünde, unsere Verfehlungen und er gibt uns dafür ewiges Leben. Jemand interessiert? So, Jesus ist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Wenn ich das glaube, wenn ich mein Vertrauen darauf setze, achso, ich will das Glauben noch erklären. Glauben heißt Vertrauen. Glauben heißt nicht, ja, vielleicht, mal gucken. Also wir sagen, ja, ich glaube, morgen wird schön Wetter. Was heißt das? Ich gucke schon jetzt immer bei wetter.de oder wetter.com oder sowas nach und ehrlich, ich habe den Eindruck, je stärker die Rechner werden, je besser die Modelle werden, desto schlechter werden die Wetterprognosen. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Aber wir sagen, ich glaube, morgen wird schön Wetter oder ich glaube, morgen regnet es. Übersetzt, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich würde mir wünschen oder ich habe gehört. Aber das biblische Glaube ist was völlig anderes. Das biblische Glauben heißt, ich setze mein Vertrauen felsenfest auf diesen Punkt. Und ich traue Gott zu, dass er seine Zusage einlöst und dass meine Schuld vergangen ist. Und das, ob du das glaubst oder nicht, das merkst du dann, wenn diese kleine Stimme in deinem Ohr wieder kommt und dich daran erinnert, was du getan hast. Und da gibt es einen sehr schönen Spruch. Den sage ich jetzt erst auf Englisch und dann übersetze ich ihn auf Deutsch. Next time the devil reminds you of your past, remind him of his future. Das nächste Mal, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann erinnere ihn an seine Zukunft. Denn deine Schuld ist vergeben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und deswegen, wenn du wieder Schuldgefühle bekommst und du hast es bekannt, du hast Vergebung empfangen, dann ist es beendet. Vertrau da drauf. Noch zwei Fragen habe ich. Glaubst du, dass du ewig leben darfst, weil er für dich starb? Ja, wir glauben das schon. Aber wenn es dann ans Sterben geht oder wenn es darum geht, wer stirbt schon gerne? Und da stellen wir immer wieder fest, wir glauben irgendwie schon ans ewige Leben, aber lieber hier bleiben. Oder? Ist auch irgendwie verständlich. Weil das, was wir hier haben, das wissen wir. Besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Kennt ihr alle. Und das mit dem ewigen Leben und so dieser Durchgang durch den Tod, ja, das ist schon irgendwie noch. Aber setzen wir unser Vertrauen da drauf? Nehmen wir Gott diese Zusage ab? Wissen wir, dass wir ewiges Leben haben? Ich habe schon mit vielen Leuten geredet und immer wieder stelle ich fest, wenn ich den Leuten sage, ich habe ewiges Leben, dann kommt die Antwort, das kann man nicht wissen. Ich komme in den Himmel. Und ich stelle fest, seltsamerweise haben vor allem diejenigen die größten Zweifel und die größten Fragen, die von ihrer Kirchenlehre her eigentlich die absolut sichersten sein müssen, nämlich die Katholiken. Die sind ja durch ihre Taufe eigentlich schon gebucht für den Himmel. Aber innerlich spürt jeder, da ist irgendwas nicht richtig. Das kann so nicht funktionieren. Und Jesus gibt uns ein ganz anderes Angebot. Der sagt nicht, du lässt dich taufen und alles ist gut, egal was du glaubst. Sondern er sagt, weil Jesus gestorben ist, haben wir keine Sünde mehr. Weil wir heilig sind, deswegen kann uns Gott dieses ewige Leben schenken. Und weil Jesus gestorben ist, habe ich ewiges Leben. Super, oder? Ah, war doch nichts mehr. Gut. Also, lass mich nochmal zusammenfassen. Jesus hat freiwillig diesen Weg gewählt. Er hat gesagt, ich bin bereit, für diese Leute, die ich so sehr liebe, die ich mehr liebe als mein eigenes Leben, die ich mehr liebe als meinen Lebensstil, die ich mehr liebe als die Herrlichkeit, die ich hier im Himmel habe. Jesus hat gesagt, für die Menschen, da bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und ich weiß, die allermeisten von euch haben das schon lange klar gemacht. Ich weiß aber auch, dass wir immer mal wieder so Probleme haben, wo wir sagen, ja, theoretisch alles klar, aber in der Praxis, da hänge ich dann doch manchmal so an diesen Punkten fest. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen einfach dieses Angebot machen, ob du das zum ersten Mal machst oder ob du das schon ganz oft gemacht hast. Leg dein Leben ganz bewusst in seine Hände und sag, Jesus, ich danke dir, dass du für mich bezahlt hast. Und ich danke dir, dass ich gerecht und heilig bin in deinen Augen. Und dass nichts, aber auch gar nichts, was ich tue, ob Gutes oder Schlechtes, an diesem Zustand was ändern wird. Und wenn ich dir noch einen Vorschlag machen darf, dann schieb noch ein Gebet hinterher und sag, Jesus, und deswegen möchte ich mein Leben ab heute für dich leben. Deswegen, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich möchte dieses neue Leben anfangen, dann sagen wir im Normalfall, es gibt zwei Dinge, die sich ändern müssen. Das erste ist, du gibst Gott deine Schuld und er gibt dir ewiges Leben. Und das zweite ist, wir akzeptieren, dass Jesus der Chef in unserem Leben ist. Und ich glaube persönlich, es gehört einfach dazu. Wir können das eine ohne das andere nicht wirklich haben. Wir können nicht sagen, ich nehme das ewige Leben an, aber ich lebe weiter so, wie ich möchte. Und deswegen diese zweifache Entscheidung heute Morgen. Ich nehme diese Liebe an, ich nehme diese Gnade an, ich nehme diese Heiligkeit an, die Gott mir zuspricht. Aber ich bin auch bereit, mich in diesen Prozess zu investieren, der Heiligung. Ich bin bereit, auch was weiterzugeben. Ich bin bereit, davon zu erzählen. Jesus sagt mal, diejenigen, die mich vor den Menschen bekennen, die werde ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen, dass wir uns in diese Jüngerschaft hineinbegeben und sagen, ich bin heute noch nicht perfekt. Und Jesus ist auch bereit, mit mir diesen Weg zu gehen, hat Geduld. Aber ich möchte mich auf den Weg machen. Und ich möchte mein Leben für ihn leben, weil er sein Leben für mich gegeben hat. Ich werde ganz zum Schluss beten. Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Tag heute schenkst, um dran zu denken, dass wir von dir gerecht gesprochen sind, dass wir unsere Schuld nicht selber tragen müssen, sondern dass unsere Schuld bezahlt ist, dass wir gerecht gemacht sind, dass wir heilig sind in deinen Augen. Du hast uns weiße Kleider gegeben, an denen kein Fleck ist. Und wenn wieder was Neues dazukommt, Herr, dann dürfen wir zu dir kommen, dürfen dich um Vergebung bitten und dürfen wissen, Herr, dass du deine Liebe zu uns bewiesen hast, dadurch, dass dein Sohn am Kreuz für uns gestorben ist. Und nichts auf dieser Welt und nichts, was wir tun könnten, würde uns trennen können von deiner Liebe. Und dafür danken wir dir heute Morgen. Und wir möchten dir unser Leben neu zur Verfügung stellen. Wir möchten ja unser Leben auf deinen Altar legen. Möchten, dass du der Herr bist in unserem Leben. Und wir wissen, Herr, dass du gute Pläne für uns hast. Herr Jesus, du hast gesagt, du bist gekommen, dass wir leben und Leben im Überfluss haben. Und darauf vertrauen wir. Wir vertrauen darauf, Herr, dass dein Wille gut und wohlgefällig und vollkommen ist. Und deswegen geben wir uns in deine Hände und danken dir, Herr, dass du mit uns gehst, egal wo wir hingehen. Amen.